Evangelisation ist tot. So steht es auf unserer Homepage bei unserer Beschreibung von hin als einer der ersten Sätze. Und mein Thema heute jetzt in den nächsten 20 Minuten hinhören, warum Evangelisation heute scheitert. Und ich brech mal hier kurz direkt eine Lanze und sag, wir waren, Tobi und Stefan, mein Creedle-Pulli fehlt. Entschuldigung, eigentlich gehöre ich auch zu den Creedle-Jungs. Wenn wir in den Meetings mit dabei sind, habe ich auch so einen Pulli gekriegt. Hier bin ich in anderer Rolle mit unterwegs, aber ich freue mich, dass wir das Evangelium digital zu den Menschen bringen. Wir waren in Incheon, in Seoul, bei Lausanne gemeinsam unterwegs. Und das Spannende ist, wenn man in Seoul unterwegs ist und in der Lausanner Bewegung gemeinsam sich anschaut, wie können wir das Evangelium zu den Menschen bringen, plötzlich hat sich was gewandelt. Bruder Peter hier aus dem Haus ist vor 50 Jahren in Lausanne, in der Schweiz, bei der Gründungsveranstaltung von Lausanne mit dabei gewesen. 50 Jahre später, 50, ich meine schon, ne? 50 Jahre später treffen wir uns in Incheon, in Seoul, in Südkorea. Und die Gesichter, die Farben, die Menschen, die dabei waren, sind ganz andere Personen, ganz andere Nationalitäten, ganz andere Kulturen als 1974. Der wesentliche Unterschied ist, dass das Christentum in der Südhalbkugel sich rasant verbreitet und Menschen zum Glauben kommen und Evangelisation scheitert bei uns, im Westen. Das ist so der Eindruck, der immer mehr entsteht, denn wenn wir dort uns umgeschaut haben, da sind massig Christen, da kommen massenweise Leute zum Glauben, die Gemeinde Gottes wächst. Wenn ich mir die Berichte aus dem Iran angehört habe, aus China angeschaut habe, dann ist doch die Frage ein Stück weit, warum sind wir im Westen, im 21. Jahrhundert, die Wiege der Reformation, der christliche Glauben hat uns über Jahrtausende geprägt, so sprachlos geworden über die beste, schönste und größte Botschaft überhaupt oder so unempfänglich dafür? Hinhören, warum Evangelisation scheitert. Lausanne hat mir gezeigt, dass Evangelisation nicht scheitert grundsätzlich. Aber irgendwas machen wir anders. Und dann gibt es einen Punkt, über den werde ich gleich in ein paar Minuten auf jeden Fall sprechen, der hat auch nichts mit uns zu tun. Denn Evangelisation ist das absolute Eingeständnis, dass wir machtlos sind. Und wenn wir glauben, dass wir Macht und Methode haben, Menschen zum christlichen Glauben zu führen, dann haben wir schon verloren. Und genau da scheitert Evangelisation direkt am Anfang. Weil wir glauben, dass Evangelisation eine Methode ist, scheitert Evangelisation. Ich bin, wie gesagt, Gemeindegründer gewesen und ich bin in diese Gemeindegründungsarbeit von Gott hineingeführt worden. Ich habe die Geschichte, keine Zeit für die gemeindebiografische Geschichte an dieser Stelle. Aber eines habe ich mir in meinem Leben nicht ausmalen können und nicht vorstellen können, bis wenige Monate bevor ich Gemeindegründer wurde, dass ich Gemeindegründer werde. Ich konnte mir Gemeindearbeit vorstellen. Ich konnte mir vorstellen, mit meiner Lehrbegabung und so weiter, das, was ich da mit der Zeit kannte, dass ich das hineintrage in Gemeinden und dann gibt es da so Evangelisten, die ein brennendes Herz haben und so die Mähdrescher Gottes sind, die schicken wir raus. Ich war das nicht, ich bin das nicht für diese Ernte. Und plötzlich stehe ich an dem Punkt und Menschen schauen sich an, ich bin einer davon und sagen, was wäre, wenn wir dort mitten in der Innenstadt von Paderborn, wo 6.000 Menschen leben, in Paderborn insgesamt 150.000 plus Leute, aber mitten im historischen Stadtkern, 6.000 Personen, die zum Teil ihre Autos verkaufen, gar keine Autos mehr haben, junge Studenten, Senioren, die römisch-katholisch geprägt sind, die also den christlichen Glauben irgendwie in der DNA mit drin haben. Aber wenn wir dort hineingehen, um eine Gemeinde zu gründen, in der sie das Evangelium A, auf evangelischer Art verstehen und B, eben überhaupt das Evangelium hören, denn die Landeskirche, die da war, die war dann doch so liberal unterwegs, dass über das, was Tobi gerade uns vorgestellt hat, wenig gesprochen wurde. Und plötzlich stehen wir mitten in der Innenstadt, in der Fußgängerzone und fangen an, eine Gemeindearbeit aufzubauen, die heute immer noch dort steht und immer noch dort in den Räumen ist und um uns herum sind Geschäfte gekommen und gegangen. Wir haben Beziehungen geknüpft zu einem Erzbischof, weil der direkt gegenüber wohnte. Und man hatte alle möglichen guten Kontakte. Aber eines stand am Anfang für mich immer wieder in dem Raum. Wie erreiche ich Menschen mit dem Evangelium, wenn ich kein Evangelist bin? Diese Erfolgsmarge, wie viele Leute führe ich zu Jesus? Und ich kann es heute sagen, ich habe in der Zeit, wo ich fast 10 Jahre da war, weniger als 5 getauft. Bin ich jetzt gescheitert als Evangelist? Als Gemeindegründer, als Pastor, als Theologe. Die Gemeinde gibt es heute noch. Und ich muss euch sagen, es war ein Moment schon, wo ich auch ein bisschen mal, wenigstens eine halbe Sekunde, vielleicht auch ein bisschen mehr, schlucken musste, als ich weg war und auf einmal 4 Leute auf einen Schlag getauft wurden. Alle frei weg von der Straße. Einer, der in der Fußgängerzone einfach entlang ging, stehen geblieben ist vor dem Schaufenster. Wir haben Schaufenster, ich war Schaufensterprediger. Spannende Geschichten, was man so als Schaufensterprediger erlebt, weil wir so an der Fußgängerzone dran waren. Und dann steht da ein Mann, ich habe den dann kennengelernt, der steht und sagt, Gott hat mir einfach den Spiegel vorgehalten, dass ich ein Sünder bin und dass ich absolut ohne ihn verloren bin, dass ich einfach ein schlechter Mensch bin. Ich konnte das nicht in Worte fassen, aber dann stehe ich in der Innenstadt von Paderborn, schaue dort hinein in dieses Schaufenster und fängt an, zum Gottesdienst zu kommen. Und er bringt seine Frau mit. Und er bringt noch 2 weitere Leute mit. Das sind Geschichten von Gefängnis, von Kriminalität. Und Menschen, die gekommen sind, weil wir dort einfach in der Innenstadt waren. Und weil diejenigen, die Gott mir an die Seite gestellt hat, wo ich einen Auftrag hatte, ihnen die Idee, das Verständnis für Gemeinde und Glauben weiterzugeben als Pastor, weil sie diesen Staffelstab übernommen haben und weitergetragen haben, stand dort mitten in der Innenstadt auf einmal jemand, der das Evangelium hörte, glaubt und getauft wurde. Und ich habe es gefeiert. Denn Gemeinde ist immer größer als der Pastor, der sie gründet. Warum Evangelisation scheitert, ist, weil wir genau das immer so, weil wir das aus den Augen verlieren. Dass es keine Methodengläubigkeit gibt. Wir glauben und haben diese Woche im Plenum einen Vortrag gehabt von Schulte, Steffen Schulte, Enkel von Anton Schulte, und er sprach von Jesusmärschen und hat Jesusmärsche vorgestellt, die sein Vater und andere in den 60er Jahren groß erlebt haben. Und vielleicht sitzt du hier und sagst, ich kenne das auch noch. Auf der Straße stehen, Traktate verteilen, eine Holzkiste hinzustellen, eine Predigt zu halten. Er hat davon berichtet, dass es ganz üblich war, in der Berliner Innenstadt am U-Bahn-Ausgang einfach zu stehen, Flyer den Leuten in die Hand zu drücken und ihnen zu sagen, geht dort auf den Platz, da predigt einer, der hat euch was zu sagen. Und was machen die Menschen? Die gehen hin. Die Herausforderung ist, dass wir die Geschichten kennen, die Methoden kennen und heute oft als Gemeinden und Christen uns hinstellen und sagen, yes, das wollen wir auch tun. Schauen uns an, was sind die Methoden gewesen, was hat ein Billy Graham getan, was hat ein Ulrich Bazzani getan, was können wir heute tun? Und wir gehen los, stellen uns an die Straßenecken, verteilen die Flyer und die landen im Müll und wir ärgern uns und sagen, die Menschen wollen nicht glauben. Evangelisation geschieht nicht dann, wenn wir eine Methode umgesetzt haben. Und wir klammern uns an Methoden. Wir halten uns daran fest, dass wir festhalten und Events organisieren. Und wenn die nur voll sind, wenn es ein cooler Hip-Hopper heute ist oder irgendwie so, dann haben wir evangelisiert. Dann haben wir ihnen Johannes 3, Vers 16 erklärt. Dann ist es klar, dass Jesus der einzige Weg zur Erlösung ist. Gehen nach Hause und sagen, yes, wir haben evangelisiert. Haben wir vielleicht. Aber es ist nicht die Methode. Es ist die Beziehung, die Anklang an verschiedenen Stellen, die den Weg ebnet, damit Menschen überhaupt verstehen, was es bedeutet, dass Jesus in diese Welt gekommen ist und welche Auswirkungen das hat, dass das Reich Gottes mitten unter uns wächst und lebt. Der Tag ist lang und es werden weitere Vorträge folgen und ich werde nicht alle Fragen, die ich aufreiße, beantworten, sondern hier und da auch eine Schneise schlagen. Aber was mich zutiefst bewegt ist, dass wir nicht den Missionsauftrag erfüllt haben, wenn Menschen am Ende gehört haben, dass sie in den Himmel kommen, wenn sie an Jesus glauben. Und genau deswegen sind wir als Christen und Gemeinden so schwach und kraftlos. Ich glaube, dass Evangelisation scheitert, weil wir die gesellschaftlichen Veränderungen nicht ernst nehmen. Und was ich damit meine ist, ich nehme es mal als ein Beispiel, dass ich, der ich aus einer Großstadt komme, sehr relativ, ich hoffe neutral für euch, außer du liebst und bist überzeugt davon, dass Bargeld das einzig Wahre ist. Für mich ist eine der spannendsten Umstellungen, aus Paderborn zu kommen, hier nach Eppingen, dass ich ständig damit scheitere, mit einer Karte zu bezahlen. Das ist für mich unfassbar. Dass ich in einer Gesellschaft lebe, hier auf einmal auf dem Land, dass ich mit einer Karte, die mir meine Bank zur Verfügung stellt, dauerhaft scheitere, bezahlen zu können. Meine Frau steht an der Kasse im Kaufland und möchte bezahlen. Und sie denkt sich, boah, ist die Schlange lang, und sieht aber, da ist eine Kasse, die wird nicht benutzt. Und die Schlange war relativ lang, so Selbstbedienungskasse. Und sie steht dort und fragt, warum keiner vorwärts geht, weil alle vor ihr mit Bargeld bezahlen wollen und nicht mit der Karte bezahlen wollen. Und ich weiß, dass da so manch einer auch einen gesellschaftlichen Streit drüber hat, dass nur das Bargeld das Wahre ist. Aber Entschuldigung, also ob Bargeld oder Karte, ne? Willkommen im 21. Jahrhundert. Also es ist tatsächlich doch mal der Punkt, dass manche Diskussionen und Streitigkeiten doch überhaupt gar nicht diskutiert werden sollten. Es gibt doch wirklich Fragen, die total irrelevant sind. Und wir setzen uns damit auseinander, dass wir mit Fragen und Gedanken uns auseinandersetzen, die überhaupt kein Mensch mehr heute stellt, die kaum einen mehr bewegen. Aber wir Christen diskutieren uns die Köpfe heiß. Ich kann es nicht ändern, dass ich in einer Gesellschaft lebe, übrigens unter einer christlichen demokratischen Unionskanzlerin eingeführten Ehe für alle. So sehr mich das ärgern mag, so sehr ich das ändern will, das ist überhaupt nicht unsere Herausforderung als Kirchengemeinde in erster Instanz. Die gesellschaftlichen Veränderungen stellen uns die Frage, und da, um das als Beispiel zu verwenden, wie verstehen wir aus christlicher Sicht, was Ehe ist? Was machen Christen? Sie werden zu Protestwählern und ärgern sich und schimpfen über die gesellschaftlichen Veränderungen, wo wir als Kirche unsere Stimme verloren haben, in diese Gesellschaft hineinzusprechen, überhaupt mal zu definieren, was ist denn Ehe aus christlicher Sicht? Ärgern wir uns über die Politiker und machen denen vor, wovon schimpfen? Wir haben die schönste, beste, wertvollste Botschaft schlechthin. Und wir leben als Exilanten in dieser Welt. 1. Petrus, wir sind Fremdlinge. Diese Welt ist nicht mein Zuhause. Ich warte auf einen neuen Himmel, eine neue Erde. Weil wir die gesellschaftlichen Veränderungen nicht ernst nehmen, reden wir über Themen und wollen den christlichen Glauben in einer Art und Weise zu Menschen bringen, die einfach ins Leere läuft. Und dann sehe ich Menschen, die daran verzweifeln. Wer Philipp Bartholomäus Buch gelesen hat, Kirche mit Mission oder Gemeinde mit Mission, wenn ich mit Philipp im Gespräch bin und mit ihm im Austausch stehe, dann erlebt er es auch immer wieder, dass er sagt, Menschen kommen zu ihm, sprechen ihn darauf an, dass dieses Buch ihnen so viel Bedeutung mitgegeben hat für den eigentlichen Auftrag von Kirche und Gemeinde. Und die Herausforderung, die er erlebt, ist, dass so wenige Menschen tatsächlich im Leben, im Alltag mit anderen den christlichen Glauben teilen wollen. Und dann gehen Menschen auf ihre ältesten Kreise darauf zu und sagen, lasst uns doch gemeinsam darüber nachdenken, was es für uns in unserem Dorf, in unserer Stadt, in unserem Stadtteil, für unsere Leute in ihren Firmen, für unsere Ehen, für im Kindergarten bedeutet, dass wir Christen sind. Einfach, was heißt das? Lasst uns darüber reden. Und sie laufen ins Leere. Nein, wir haben unser Programm, wir haben unsere Prozesse, wir haben einfach das, was gerade bei uns läuft, das muss laufen. Für das andere haben wir keine Zeit. Ich nehme die Gesellschaft, wie sie ist, da bin ich relativ pragmatisch. Ich nehme die Menschen, so wie sie vor mir stehen. Und dann schaut mich eine Frau an, die in einer Beziehung gelebt hat mit einem Mann, also Fernbeziehung über mehr als ein Jahrzehnt, zwei Kinder mit ihm, die immer darauf gewartet hat, dass er irgendwann mal zu ihr kommt und zu ihr zieht, hat er gesagt, um dann mit einer anderen zusammen zu sein. Und sie steht dann da mit drei Kindern. Das erste Kind war von einer anderen Beziehung. Und wir haben uns im Kindergarten kennengelernt. Wir haben im Kindergarten, in den Schulen, der Weg ging weiter, einfach eine Beziehung geknüpft. Und mitten in diesem Moment steht sie auf einmal da und sagt zu meiner Frau und zu mir, ey, kann ich mit euch mal reden? Wir sitzen bei uns zu Hause und sie sagt, ich würde gerne eine Beziehung pflegen und eine Ehe leben, so wie ihr sie lebt. Ja, und wir streiten uns auch gewaltig, meine Frau und ich. Und wir sind überhaupt nicht perfekt. Und Menschen, die uns im Leben und im Alltag kennenlernen, die werden das auch sehen und bekommen Dinge auch einfach mit. Aber das war auch eine bewusste Entscheidung von uns als Ehepaar, dass wir auch Menschen einfach mitten in unser Alltag hineinblicken lassen. Und an der Stelle sagte ich ihr, dass wenn du so etwas willst, das geht nicht ohne Jesus Christus. Denn dass wir bei allen Streitigkeiten und so weiter trotzdem an der Ehe festhalten, hat auch mit einer Grundsatzentscheidung zu tun, dass wir an diesem Jesus Christus, der uns vergeben hat, immer wieder neu uns finden, in gegenseitigem Vergebungszuspruch, und das hat Auswirkungen auf die Beziehung, und b, dass wir gesagt haben, wir nehmen nie das Wort Scheidung in den Mund, egal wie schwierig es ist. Also dieser Moment war für sie ein Moment, mit dem sie bis heute ringt. Und soweit ich weiß, bis heute ringt, wie kriegt sie das mit ihrem Gottes- und Lebensverständnis zusammen? Weil wir die gesellschaftlichen Veränderungen nicht ernst nehmen, sind wir sprachlos, weil wir es uns mehr darüber aufregen, dass ein lesbisches Pärchen durch unsere Straßen läuft, anstatt mit ihnen einfach den Alltag und das Leben zu teilen. Wenn man in der Stadt lebt, ist das der Alltag. Das war unser Alltag, das waren unsere Begegnungen, das waren unsere Gespräche. Und es waren schlicht die Menschen, die da sind. Ich bin durch die Straßen gegangen von unserer Wohnung zu unseren Gemeinderäumen, und da waren es die Obdachlosen, die dabei waren, mit denen ich ins Gespräch gekommen bin. Da war es der Flüchtling, das sind einfach die Menschen, die da sind. Da war es der Imam aus dem Iran, der an der Paderborner Universität promoviert hat und mich anspricht und sagt, Jürgen, können wir uns mal zum Bibellesen treffen, denn ich soll im Iran später abrahamitische Religion unterrichten und ich würde gerne in Deutschland den christlichen Glauben kennenlernen, aber an der katholischen Fakultät hier in Paderborn, wo ich gerade promoviere, kann ich mit niemandem über den christlichen Glauben sprechen. Kindergarten. Also, ich habe ihn im Kindergarten kennengelernt. Das war der Raum der Begegnung, während wir unsere Kinder weggebracht haben. Und plötzlich saß ich da mit ihm und habe mich regelmäßig getroffen, und heute lebt er in Gom und ich weiß nicht, welche Auswirkungen das hat. Alltag, da wo ich stand, mitten im Leben, mit den Fragen, die ihn bewegt haben. Da geht der Bürgermeister an den Räumen unserer Gemeinde jedes Mal vorbei, und irgendwann mal bei einem Moment schaut er mich an, wo er mal 2-3 Minuten mehr hatte, sagt er, Herr Schulz, warum machen Sie das eigentlich? So, was meinen Sie? Sagt, das ist doch so faszinierend zu sehen, was Sie da alles tun. Und Sie sind so ein Typ, wo ich sage, Sie könnten noch so viel mehr im Leben erreichen und so viel mehr Geld verdienen und so weiter. Ja? Guter Karrieremensch. Warum machen Sie das? Carsten Linnemann kommt aus Paderborn, hat mir die gleiche Frage gestellt. Warum machen Sie das, Herr Schulz? Weil es die schönste und beste Botschaft ist, die wir haben, und dass die Menschen sind, die einfach schlicht in meinem Umfeld leben. Ich brauche nicht mehr. Aber die Menschen, die habe ich. Und an den Kontext hat Gott mich reingestellt. Und da will ich sie mit der schönsten, besten Botschaft auch einfach in Berührung bringen. Und da will ich Menschen motivieren, neu darüber nachzudenken, was hat das Evangelium, diese Botschaft mit dem Familie, mit den Beziehungen, mit der Arbeit, mit Sexualität, mit Studium, mit Karriere, mit diesen Fragen zu tun. Ich möchte die Gesellschaft ernst nehmen mit den Fragen, die sie stellen, und einfach Zeugnis geben. Nein, ich bin kein Evangelist, aber ich kann Zeugnis geben über meinen Glauben und über die Bedeutung meines Glaubens in meinem Umfeld, in meinem Leben, in meinem Alltag, wie er mich prägt, verändert und gestaltet. Und es braucht kein unbedingt definiertes Gabending genannt Evangelist, um mit Menschen über Jesus zu reden. Und es braucht auch keinen Evangelisten, um unbedingt eine Gemeindegründungsarbeit auf den Weg zu kriegen. Mein Onkel ist durch und durch Evangelist, hat mehrere Gemeinden unter russisch sprechenden Leuten in Berlin gegründet, und er stand dann daneben und sagte ganz dringend, ich brauche einen Lehrer, der mir hilft, diese Gemeinde zu stärken. Wunderschön. Wunderschön, wie Gott in Vielfalt Menschen und Gemeinden baut. Und all das, was ich gesagt habe, warum Evangelisation heute scheitert, mündet für mich in einem der wesentlichen Punkte. Nicht nur, dass wir Evangelisation als eine Methode dargestellt haben und dass wir gesellschaftliche Veränderungen nicht ernst nehmen und stattdessen an unserer eigenen Welt festhalten, sondern was wir aus den Augen verloren haben. Und ja, das glaube ich. Und ich möchte es mal tatsächlich einfach bewusst mal total formulieren für uns im Westen. Und ich weiß, dass, wie bei Elia, es immer 7000 gibt, die nicht die Knie gebeugt haben. Es gibt immer einen kleinen Überrest, es gibt immer eine Ausnahme. Aber wir müssen auch manches Mal als Christen, als Gemeinden unsere prophetische Stimme neu entdecken und an der Stelle auch mal sagen, was läuft tatsächlich eher in der Allgemeinbeobachtung grundsätzlich schief. Und das ist, dass wir aus den Augen verloren haben, dass Gott transzendent ist. Und jetzt fragen sich viele, was? Gott ist nicht fassbar. Er bleibt der ewige, unfassbare Gott. Und weil wir Gott auf eine Ebene reduzieren, immer wieder in Gesprächen und meinen in Gesprächen, das ist zumindest mein Eindruck, dass wir Gott unbedingt den Menschen erfahrbar, erklärbar, greifbar machen müssen, wundern wir uns, dass Menschen nicht mal den glauben wollen. Was wäre das für ein Gott, den ich zu Ende denken könnte? Der Gott, an den ich glaube, ist in unsere Welt hineingetreten und nur deswegen kennen wir ihn. Nur deswegen, weil er sich offenbart hat, weil er sich in seiner Größe, Herrlichkeit und in seinem Glanz, der unnahbar, der unberührbar für uns ist, der uns sofort den Tod bringen würde, wenn wir in seiner Gegenwart wären, dieser ewige Gott, der Schöpfer des Himmels und des Universums ist, alles Seins, Himmels, Erde, dieser Gott kommt in diese Welt, in Jesus Christus, das Transzendente tritt ins Immanente, sagen wir Theologen dazu, die Ewigkeit in die Gegenwart. Das Unfassbare wird greifbar, wird berührbar. Aber wir müssen neu da ansetzen, dass Gott unfassbar ist. Neu mehr Theologie wagen. Die Herausforderung ist, und das höre ich von jungen Leuten, ich höre von jungen Menschen, die mir sagen, sie wollen zu keinen Jugendevents mehr gehen, weil es ihnen zu flach ist. Weil sie zu wenig Butter bei den Fischen haben. Weil man über Texte nicht nachdenkt, über den Glauben nicht tief einsteigt, wo einfach der Glauben wachsen und gedeihen kann. Und es bleibt ein unfassbarer Gott. Wir dürfen uns nicht als Gemeinden daran ausrichten, dass unsere Gesellschaft die Grundlagen des christlichen Glaubens verliert. Wir müssen anders mit Menschen über den christlichen Glauben reden und sprechen, als es vor Generationen noch der Fall war. Und der amerikanische Pastor und Theologe Tim Keller verwendete dafür das Bild, dass er sagte, früher, und das ist die Generation von Billy Graham und Ulrich Pazzani, früher war der christliche Glaube in unserer Gesellschaft so präsent, dass das wie so ein Bild mit definierten Punkten war. Mal nach Zahlen, kennen wir. Die Punkte waren da. Und wir haben mit der Evangelisation da eingesetzt, dass wir mit Menschen ins Gespräch gekommen sind, die sich grundsätzlich für dieses Bild irgendwie was vorstellen konnten. Was sie aber nicht hingekriegt haben, ist, die Punkte in passender Weise miteinander zu verbinden. Heute haben wir ein Blankoblatt Papier vor uns und da sind keine Punkte mehr bei den Menschen oft drauf. Und diese Punkte sind unfassbar. Das gehört mit dazu und gleichzeitig können wir natürlich Punkte benennen mit Jesus Christus, mit dem Tod, mit der Auferstehung, mit der Gegenwart des Ewigen in unserer Mitte. Wir können als Menschen niemanden zu Christen machen. Wir können noch so sehr auf der Straße stehen und evangelisieren. Wir machen niemanden zu Christen. Der Geist weht, wo er will, sagt Jesus in Johannes 3, Vers 6. Und jeder Mensch, der sich entscheidet, an Jesus zu glauben, hatte eine Begegnung mit Gott. Es mag sein, dass ich einen Beitrag dazu geleistet habe, dass wir einen Beitrag dazu leisten. Aber der ewige Gott tritt in das Leben dieser Menschen. Das ist unsere Botschaft. Wir glauben daran, dass es eine unsichtbare Welt gibt, die in dieser Welt wirksam ist. Wir glauben daran, dass Gottes Reich hier unter uns ist. Tobi hat gerade auch davon schon gesprochen. Und Gottes Reich wird in der Gemeinde schon jetzt sichtbar und erlebbar, aber noch nicht vollständig und ganz. Wir glauben, dass schon jetzt Gottes Wirken in dieser Welt erlebbar ist, während wir gleichzeitig in der Erwartung leben, dass der neue Himmel und die neue Erde noch kommen werden. Nein, ich erwarte nicht, dass ich aus dieser Welt abscheide und im Himmel bin. Ich will nicht einfach nur den Teelöffel haben, sage ich meinen Studis immer. Ich mag Dessert und der Teelöffel sagt mir, das Beste kommt noch. Und der Weg, dass ich in den Himmel komme, ist der Teelöffel. Das reicht mir nicht. Ich warte darauf, dass Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde bringt. Mit Gerechtigkeit, Schönheit und ewigem Leben, das aufblüht. Und das ist Theologie, die in den wenigsten Gemeinden heute noch gesprochen wird. Denn Eschatologie machen wir irgendwie einen Bogen drum, weil es so unfassbar ist. Wir brauchen neu eine Sprachfähigkeit über die Tiefen der Theologie. Ansonsten braucht es uns als Kirche nicht mehr. Und das erleben wir als Gesellschaft. Wir sind obsolet geworden, weil wir die Transzendenz aufgegeben haben. Wir kommen dem Himmel auf Erden, aber nirgends näher als in der Gemeinde. Kirche ist kein Auslaufmodell. Wir brauchen die Verkündigung und die Begegnung mit dem ewigen, unfassbaren Gott. Da wird sie greifbar, erlebbar und gleichzeitig übersteigt sie all unser Denken Und wir brauchen es erst gar nicht versuchen, Gott zu Ende zu denken. Und deswegen beten wir. Das meine ich. Jetzt wollte ich nicht unbedingt sofort beten, aber ich meine tatsächlich, wir beten. Und weil wir so in unserer Faszination von Gott einschrumpfen immer wieder neu, beten wir auch so wenig. Auch das zeigen Statistiken und zeigen Umfragen, wie immer mehr das Gebetsleben, wichtig, in Gemeinden abnimmt. In Gemeinden abnimmt. Und das sollte uns nachdenklich stimmen. Und deswegen eine herzliche Einladung, 12.25 Uhr Mittagsgebet, 17 Uhr Abendgebet. Genau deswegen haben wir auch eine dritte Gebetszeit mit eingeführt, hier auf dem Gelände. Denn wir beten gemeinsam. Nicht nur das Gebet uns wichtig ist, wir beten gemeinsam. Weil wir das glauben, dass wir als Christen Gott bestürmen müssen. Denn wir kontrollieren nicht den ewigen Gott. Und deswegen breitet sich der Glaube in der Südhalbkugel aus. Warum? Weil Gott dort wirkt. Ich kontrolliere ihn nicht. Aber ich habe einen Wunsch. Gott, weh mit deinem Geist wieder durch unser Land. Und das kann ich immer wieder nur im Gebet zu ihm schreien. Und deswegen beten wir. Und das bleibt der Pulsschlag und die Verankerung der Gemeinde. Nein, Evangelisation scheitert nicht gänzlich. Als Methode schon zur Zeit. Wir brauchen einen neuen Aufbruch, dass wir schlicht die Schönheit des Lebens, das Gott uns geschenkt hat, neu teilen und einfach in unserem Alltag mit hineinbringen und das neu entdecken. Und dann wird auch wieder das geschehen, wofür der Begriff eigentlich steht. Weil für einen Begriff kommen Menschen nicht zum Glauben. Aber für eine Person und durch eine Person auf jeden Fall. Amen. Q&A. Ich weiß nicht, wer klappt. Ich habe euch mit reingenommen in mein Leben. Sigi, ich weiß nicht, was du vorbereitet hast. Ich habe keine Fragen vorbereitet. Ich habe gesagt, Bühne frei, du kannst Fragen stellen, ihr könnt Fragen stellen.
Ich gehe einfach mit dem Mikro rum. Wenn jemand dem Jürgen jetzt hier gerade noch eine Frage stellen will, komme ich. Dann wird sie so mit dem Mikro aufgefangen, dass auch jeder hört. Und dann kannst du antworten. Ganz unkompliziert. Einfach die Hand heben, ich komme und dann geht's los.
Also ich habe oft das Gefühl, dass die Leute eigentlich zufrieden sind oder, wie soll ich sagen, mit ihrem Leben klarkommen. Und wozu brauchen sie dann überhaupt den Glauben?
Das ist der große Unterschied tatsächlich, wenn man mit älteren Evangelisten spricht, wenn ich mit Ulrich Pazani auch hier und da zusammensaß, ich sage immer wieder, der Ulrich darf in seiner Art und Weise predigen und evangelisieren, der ist über 80. Aber der spricht natürlich auch an manchen Punkten, das weiß er auch selber, in einer Sprache, die irgendwie heute nicht mehr ganz so connected und verbindet. Und das sagt den Steffen Schulte über seinen Großvater, über ihre Erfahrung als Missions- und Evangelisationswerk Neues Leben im Rheinland, wer die Arbeit kennt. Und das ist eine ähnliche Beobachtung. Und die Frage ist natürlich, wie erreichen wir heute Menschen, die nicht mehr die Nachwehen des Zweiten Weltkriegs in ihren Knochen spüren. Das war die Erfahrung, die halt Anton Schulte bei der Gründung von Neues Leben hatte. Menschen waren sich dessen einfach bewusst, und das war so eine Betonung nochmal in dem Gespräch, dass die Menschheit ihres eigenen Versagens sich bewusst war. Also nicht nur einzelne Menschen, sondern als Kollektiverfahrung, dass die Menschen sich bewusst waren, wir haben als Menschheit versagt. Und dieses Selbstverständnis teilen wir nicht mehr. Das heißt, auch in der Kommunikation, in der Art und Weise, wie wir mit Menschen über das Evangelium ins Gespräch kommen, brauche ich andere Anknüpfungspunkte, andere Fragen. Die Kommunikation kann ja nur da gelingen, wo es irgendwie einen Anknüpfungspunkt gibt, dass ich mit Menschen überhaupt ein gemeinsames, geteiltes Verständnis habe, über das wir dann reden können. Und ich glaube, für mich bleibt der Gedanke, die schönste und beste Botschaft, deswegen haben wir das auch hier so betont, ist das Evangelium. Also was bedeutet das Evangelium für Menschen, die schon meinen, alles zu haben und dass es ihnen eigentlich gut geht? Und wenn wir nicht darüber neu ins Staunen kommen, dass das Evangelium und die Nachfolge Jesus besser ist, als 5-mal im Jahr Urlaub zu machen, dann fehlt uns die Weite und die Tiefe, die das Evangelium mit sich bringt. Weil wir es halt darauf reduziert haben, was Tobi vorher sagte, dass wir über Schuld und Vergebung, dass das Wesentliche des Evangeliums ist. Aber dass das Evangelium ein Leben in Fülle mit sich bringt, eine Schönheit, eine Tiefe mit hineinbringt, dass ich selbst im Krankheits- und im Todesfall mit Tränen und Freude da sitzen kann. Das kann. Also diese Faszination des Glaubens auch neu zu entdecken. Und das sind dann Anknüpfungspunkte im Alltag, die immer wieder auch neu, also es ist ein kleiner Anknüpfungspunkt, die man auch immer wieder neu im Alltag entdecken muss. Was Menschen mir da immer wieder schon auch dann gespiegelt haben in Gesprächen, auch bei solchen Momenten, wo es auch mir gar nicht konfrontativ darum geht, du hast eine Not, du brauchst einen Erlöser, war einfach der Punkt zu sagen, ich kann 5-mal im Jahr in Urlaub fahren. Und trotzdem geht es meiner Familie nicht gut, trotzdem fühle ich mich gestresst, trotzdem komme ich im Alltag nicht zur Ruhe. Und plötzlich habe ich den Sabbat, plötzlich habe ich Ruhezeiten, Pausezeiten, dass ich nicht den Karriere-Run mitmachen muss in dem Sinne. Als Gesprächsthema, was bedeutet, dass Christus uns einlädt, bei ihm zur Ruhe zu kommen? Das sind unterschiedliche Facetten, die auf das Evangelium hinweisen. Aber es ist nicht eine kollektive Grunderfahrung, das ist richtig. Und als Gesellschaft ist das genauso ein Punkt, wo ich sage, da müssen wir neu schauen, wo können wir anknüpfen.
Aber so wie ich es verstanden habe, ist es schon auch eher was Persönliches.
Also so wie Sie es verstanden, ich wiederhole es kurz nur, aber so wie Sie es verstanden haben, ist es auch eher was Persönliches. Ja, es ist immer wieder neu eine persönliche Begegnung. Das ist ja das Spannende an dem Beispiel von Jesus, dass ich auf der einen Seite hier betone, dass Gott unfassbar und nicht erfahrbar ist und gleichzeitig wird er Fleisch, wohnt unter uns, die Inkarnation. Dieser Gedanke, dass er mit uns das Alltagsleben gestaltet und teilt. Und genau an der Stelle würde ich auch immer wieder einhaken und sagen, genau da müssen wir sitzen. Und dann ist das Gespräch mit der alleinerziehenden Mutter ein anderes Gespräch als mit dem Imam. Und wo ich auch immer wieder in dem Spannungsfeld natürlich stehe, Gott, sind das die Worte, die gerade passen? Aber wo es auch darum geht, auch zu sagen, was ist mein Leben, was ist mein Alltag und wie kann ich da zeugnishaft über meinen Glauben in dem Alltag sprechen? Das ist eine gewisse Dynamik, die mit dabei ist.
Okay, ich würde hier noch eine Frage zulassen und anschließend haben wir eine Pause, kann man auch nochmal persönlich nachfragen, aber hier noch eine Frage.
Das, was du gesagt hast in Bezug auf die Faszination des Glaubens im eigenen Leben, das neu zu entdecken, das würde ich auch gerne in der Gemeinde neu entdecken. Mhm. Also ich muss dir ehrlich sagen, ich bin traurig darüber. Man spricht in der Gemeinde über Gebet, es verpufft. Man spricht und sagt, hier gibt es einen Seminartag über Evangelisation. Da kommt nicht eine Nachfrage. Und die Gemeinden werden immer kleiner, wenn ich an unseren Bezirk denke. Mhm. Und die persönliche Beziehung zu Jesus, die ganz tiefe in meinem Herzen, ich glaube, das ist entscheidend dafür, dass unsere Gemeinden wieder wachsen. Mhm.
Zwei Drittel aller frei evangelischen Gemeinden stagnieren oder schrumpfen. Ich höre immer mal wieder, ich hab so ein bisschen rausgehört, landeskirchlicher Kontext, ich höre immer wieder mal den Gedanken raus, ich komme aus dem freikirchlichen Kontext, wir müssen Freikirchen werden und dann wird das besser werden. Also das ist für mich so ein Ding, warum ich das nochmal aufgreife, ist, weil ich das an verschiedenen Stellen schon betone, ich bin dann immer ein bisschen völlig, also ein bisschen ist gut, ich bin dann immer völlig irritiert, weil ich mit einer Rechtsform nichts anfangen, ob jemand sich landeskirchlich oder freikirchlich organisiert. Also was sind wir für eine Kirchengemeinde? Also was ist unser Bekenntnis? Was ist unser Profil zu einem reifen, also wenn ein Teenager vor mir steht, der nicht genau weiß, wer er ist, dann gehe ich mit ihm diesen Punkt durch, diese Frage zu klären, wer er ist. Und Gemeinschaft entsteht da am stärksten in einer Gruppe, wo Menschen als starke Persönlichkeiten wissen, wer sie sind. Also ob ich als Freikirchler, als Landeskirchler, um diese Terminologie aufzugreifen, unterwegs bin, sagt mir erstmal noch gar nichts. Und denn ich brauche genau das, was Sie sagen. Ich brauche diese persönlichen Anknüpfungspunkte. Wer ist dieser Jesus? Was sind die Grundüberzeugungen des christlichen Glaubens, die mein Leben geprägt haben und die seit 2000 Jahren die Kirchengeschichte geprägt haben? Unsere Schwäche als Evangelische ist, dass wir Kirchen, dass wir Glauben anfangen, seit Luther zu denken und 1500 Jahre aus den Augen verloren haben und meinen, von Luther irgendwie direkt zur Bibel springen zu können. Aber wir stehen ja da und haben eine 2000-jährige Geschichte und diese 2000-jährige Geschichte des Wirkens des Heiligen Geistes in dieser Welt, den Jesus uns verheißen hat, dass er kommen wird. Joel, heute die Tageslosung. Diese Erinnerung an dieses Wirken des Heiligen Geistes, dessen sich bewusst zu sein, die Gemeinde wird nicht untergehen. Die Pforte der Hölle werden sie nicht überwältigen. Landeskirchliche Umstrukturierungsprozesse werden dazu führen, dass ich bin ja kein Prophet und man möge mich deswegen auch nicht steinigen. Don't shoot the messenger. Kirchen werden leer stehen. Kirchen werden verkauft werden. Kirchen werden zusammengelegt werden. Nicht, weil es nicht anders geht, weil da keine Gemeinde mehr ist. Und wo Gemeinden sind, werden Kirchen auch weiter bestehen bleiben. Jetzt ist die Frage, gesellschaftliche Veränderung, worüber streiten wir? Über Gebäude oder über Gemeindeleben? Und an manchen Stellen ist das genau der Punkt, sich neu bewusst zu sein, es fängt mit dem an, was Sie sagen, mit der Begegnung mit Gott. Und die Gemeinde, die Gemeinde, in der ich Pastor war, die war nicht groß, numerisch, von der Anzahl der Personen her. Wir waren im Gottesdienst 50, 60 Leute, das sind die heute noch ungefähr, die dann so 20, 30 Mitglieder, die dann am Anfang da waren, mit denen haben wir die Gemeindearbeit gestartet, mit denen waren wir einfach im Glauben mutig unterwegs und haben die eingeladen zu einem ganz stumpfen Gebetsabend. Wir haben einige Leute hier, die mit mir in der Gemeindearbeit waren, passiert dann auf einmal so, ich werde Rektor, kommen Leute hier hin zum Studium. Und was wir gemacht haben ist, wir haben einfach immer wieder mittwochabends gebetet. Und der Pulsschlag und der Seismograph von Gemeinde ist nicht, wie viele Besucher habe ich und kriege ich die Events voll, sondern sind die Gebetsveranstaltungen gefüllt mit Menschen, die ernstlich Gott bestürmen, dass wieder sich etwas ändern möge. Und wir ändern es nicht. Gott muss es ändern. Das ist die Ausgangsbasis. Ich muss dann immer noch weise und klug mir vernünftig mit der Gesellschaft auseinandersetzen und welche Formate setze ich um. Aber das fängt genau da an. Und es waren junge Menschen bei uns in der Gemeinde. Also ich plädiere ganz stark dafür, Gebetszeiten und bloß nicht zu viel Aufwand und Gedanken darüber, ob die Lichttechnik und der Beamer und alles Mögliche funktioniert und die Nebelanlage, weil das ist, was mir Leute sagen, was sie unter Freikirchen verstehen. Kein Scherz. Und dann stehe ich da und sage mir, am Mittwochabend, 19 Uhr, 19.30 Uhr, richtig, war unser Gebetsabend immer. Das passt mir aber von der Uhrzeit nicht. Ich kann erst ab 20 Uhr, totaler Kokolores. Wer zum Beten kommen will, kommt um 19.30 oder um 20 Uhr, das ist egal. Man streitet so viel über diese Fragen. Jemand kann daneben stehen und kann sagen, ja, ich arbeite da, ja, davon spreche ich nicht. Ich spreche nur davon, ja, es kann noch besser sein, hier und da. Wir haben Musik gehabt beim Gebetsabend, wir haben gelobt, aber eines haben wir nicht an einem haben wir festgehalten, gemeinsam zu beten. Und wir haben dann auch die Musik zur Seite geschmissen, wenn es nicht anders ging. Wir wollten schlicht beten. Und da würde ich immer wieder neu ansetzen. Und dann, wo auch immer ihr seid, betet, Leute, damit Gott wieder neu handelt. Amen.